Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Ich begrüße euch zu unserer heutigen halbstündigen Sendung vom 14. Oktober 2013. Im Studio und verantwortlich ist heute Caro. Wir hören zunächst wie immer die Focus Europa Nachrichten, bevor wir uns mit dem Klimawandel in Grönland beschäftigen. Denn der sorgt bizarrerweise für Euphorie bei Investorinnen. Denn der Klimawandel begünstigt die Erschließung von Rohstoffen, die unter schmilzendem Eis hervortreten. Danach sprechen wir über den Wolf, der zurück nach Europa gekommen ist. Eine Erfolgsstory des Artenschutzes findet ein Naturschutzbundvertreter im Interview. 25 Rudel gibt es mittlerweile an Wölfen in Deutschland. Und wie die Menschen das Miteinander mit den Wölfen lernen können, zeigen zum Beispiel auch Beispiele aus Italien und Rumänien. Ich wünsche euch viel Spaß in der Sendung.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Präsident des EU-Parlaments bezeichnet Europa als Einwanderungskontinent. In einem Interview mit Spiegel Online hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, noch deutlicher als bisher eine Wende in der Einwanderungspolitik Europas gefordert. Europa müsse anerkennen, dass es ein Einwanderungskontinent ist, ob es uns passt oder nicht, sagte Schulz. Illegale Einwanderung ist verbunden mit Hoffnungslosigkeit, die legale Einwanderung mit Hoffnung, meinte Schulz. Die Länder der EU brauchten moderne Einwanderungsgesetze, wozu auch ein Schlüssel zur Verteilung der Einwanderung auf die Staaten der EU gehöre. Schulz forderte auch eine stärkere Beteiligung Deutschlands und Hilfen für Italien und Malta. Die Leute, die von Einwanderungsfluten sprechen würden, sollten sich ansehen, wie viele Flüchtlinge Länder wie die Türkei und Jordanien aufnehmen. In der Möglichkeit der legalen Einwanderung sieht Schulz die Möglichkeit, weitere Flüchtlingskatastrophen zu verhindern. Allein in den letzten 10 Tagen sind rund 400 Menschen beim Versuch, die italienische Insel Lampedusa zu erreichen, ertrunken.
Flüchtlingsboot auf dem Weg nach Lampedusa beschossen, erneut zahlreiche Tote. Überlebende einer Schiffskatastrophe bei Lampedusa, bei der am Samstag erneut 36 Menschen ertrunken sind, machen Schüsse von einem Militärschiff für die erneute Katastrophe verantwortlich. Das Schiff sei dem Schlauchboot schon kurz nach der Abfahrt und dann stundenlang gefolgt und habe sie zur Rückkehr aufgefordert und Schüsse auf das Boot abgegeben, das langsam voll Wasser gelaufen sei. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der UNO spekulierte, libysche Milizen könnten hinter der Attacke stehen. Der libysche Regierungschef Ali Sedan hat eine Untersuchung angeordnet. Warum bzw. in wessen Auftrag eine libysche Miliz so etwas gemacht haben könnte, blieb unklar. Bei einem Besuch des maltesischen Ministerpräsidenten Josef Muscat in Tripolis versprach Sedan den Europäern ein entschlosseneres Vorgehen gegen illegale Einwanderer. Sedan forderte von der EU Unterstützung in Form von Ausrüstung und Schulung sowie Zugang zu Satellitentechnik. Sedans Vorgänger Mohamed al-Gaddafi arbeitete bei der Abwehr von Flüchtlingen bestens mit der EU zusammen.
Fremdenfeindliche Ausschreitungen in Moskau. Im Süden Moskaus hat eine Menge von mehreren tausend Demonstranten am Sonntagabend ein Einkaufszentrum und einen Gemüsemarkt verwüstet, in denen viele Nichtrussen arbeiten. Die Demonstranten sollen Parolen wie »Russland den Russen« gerufen haben. Die Polizei nahm 380 mutmaßliche Randalierer fest. Ihnen droht eine Anklage wegen Rowdytum. Anlass für die Vorfälle war ein Mord an einem 25-jährigen Russen, der vor den Augen seiner Braut erstochen wurde. Videoaufnahmen nährten den Verdacht, der Täter könne ostasiatischer oder kaukasischer Herkunft sein.
Frankreich will Truppen in Zentralafrikanischer Republik verstärken. Nach einem Bericht der New York Times hat der französische Außenminister Laurent Fabius gestern die Verstärkung der französischen Truppen bis Dezember angekündigt. Informell wird von einer Aufstockung bis zu 750 Soldaten, insbesondere im Logistikbereich, gesprochen. Aktuell hat Frankreich 400 Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik. Sie bewachen den Flughafen und schützen mutmaßliche weitere französische Interessen an Bodenschätzen. Nach dem Sturz des Präsidenten François Bozizé im März 2013 haben sich die an seinem Sturz beteiligten Rebellengruppen untereinander überworfen. Eine von der Ex-Kolonialmacht Frankreich eingebrachte und einstimmig verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrates verlangte letzte Woche von der schwachen Übergangsregierung Wahlen für das Jahr 2015. Die im Land stationierte Friedenstruppe aus verschiedenen afrikanischen Ländern war mit ihren 2500 Soldaten bisher nicht in der Lage, die Gewalt im Land zu unterbinden. Die Truppe gilt auch als unzureichend ausgerüstet. Mittlerweile gibt es 400.000 Binnenflüchtlinge. Die Zentralafrikanische Republik zählt trotz Bodenschätzen wie Uran oder Gold zu den ärmsten Ländern der Erde.
Am Freitagabend hat die erste alternative Rohstoffwoche begonnen. Bis Samstag gibt es ein bundesweites Programm in verschiedenen Städten, um auf die Missstände der deutschen Rohstoffpolitik aufmerksam zu machen. Die Kritik entzündet sich an der wachstumsorientierten Rohstoffstrategie der Bundesregierung. Kritische Stimmen der Zivilgesellschaft aus den rohstoffreichen Ländern würden dabei nicht zählen, sondern nur die Versorgungssicherheit der Industrie, so die Veranstalterinnen. Organisiert hat die alternative Rohstoffwoche der AK Rohstoffe einen Zusammenschluss verschiedener Nichtregierungsorganisationen. Ihre Hauptforderungen sind, den Rohstoffverbrauch zu reduzieren, soziale und ökologische Pflichten für Unternehmen einzuführen und die Rohstoffpolitik zu demokratisieren. Des Weiteren soll es um Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in den Ländern gehen, aus denen Deutschland einen Großteil seiner Rohstoffe importiert. Thema wird auch das umstrittene Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA sein.
Snowden kritisiert seine Verfolgung durch die US-Regierung. Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden hat sich das erste Mal seit Juli wieder selbst zu Wort gemeldet. In Videos, die über die Webseite von WikiLeaks verbreitet wurden, kritisierte Snowden seine Verfolgung durch die US-Regierung, die ihm Geheimnisverrat vorwirft.
Das Justizministerium weigert sich, gegen jemanden vorzugehen, der vor der Kamera im Kongress gelogen hat. Aber sie stoppen bei nichts, wenn es darum geht, jemanden zu verfolgen, der nur die Wahrheit gesagt hat. Ich denke, das ist ein fundamentales Problem der Demokratie.
Snowden betonte, die Massenüberwachung mache die Menschen nicht sicherer, sondern weniger sicher.
Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten, womit wir schon bei unserem ersten Beitrag angelangt sind. Grönland wurde vor 300 Jahren von Dänemark kolonisiert, die indigene Bevölkerung wurde europäisiert, ihre Lebensweise strategisch zerstört. Heute macht Fischerei 80% der Exporte Grönlands aus. Die Bevölkerung umfasst gut 57.000 Einwohnerinnen und 81% der Insel liegt das ganze Jahr über unter Eis. Im letzten Jahrhundert hat das Land eine gewisse Autonomie erlangt, gilt aber immer noch als sogenanntes Überseeterritorium der EU. Die Terminologie steht damit ganz in der kolonialen Tradition. Grönland wird immer noch von Dänemark subventioniert, denn wirtschaftlich kommt das Land nicht so recht auf die Beine. Das ist zumindest die Meinung der EU und das sagt auch die Skandinavistin Elisabeth Haug. Sie hat längere Zeit in Dänemark gelebt und studiert derzeit in Island. Am Donnerstag, den 3. Oktober, gab es im Entwicklungsausschuss des Europaparlaments eine Aussprache zu Beziehungen zwischen der EU, Grönland und dem Königreich Dänemark. Denn seitdem dort oben das Eis schmilzt, wird die Arktis für Investorinnen immer interessanter, denn es liegen Bodenschätze im Inneren des Landes verborgen, an die Mensch, wenn es wärmer wird, auch leichter herankommt.
Grönland, kann man das als so eine Art Kolonie von Dänemark bezeichnen?
Also, die Kolonie, nein, kann man nicht, schon seit längerer Zeit nicht. Grönland ist natürlich ein Teil von Dänemark, immer noch, aber seit 2009 ist es ein selbstverwalteter, autonomischer Bestandteil. Grönland verfügt eigentlich über alle Rechte, allerdings Dänemark ist noch zuständig für Außenpolitik und Verteidigung. Und die Sache ist, dass Grönland auch aufgrund der klimatischen Veränderungen bestrebt ist, die Erschließung von Rohstoffen mehr in die Hand zu nehmen und dann seine Wirtschaft derweitig auszubauen, dass es schließlich auf eigenen Beinen stehen kann und sich gänzlich von Dänemark trennen kann. Allerdings ist das im Moment noch nicht möglich und Dänemark finanziert in großen Teilen Grönland, weil eben diese Erschließung der Rohstoffe doch nicht so einfach und schnell geht wie geplant. Im Moment ist es so, dass also dieses Jahr eine neue Regierung gewählt wurde, die wieder relativ neutral sich verhält eigentlich zur Beziehung Dänemark und auch zur Beziehung zur EU. Die vorige Regierung war eher bestrebt, die Erschließung der Rohstoffe dermaßen anzukurbeln, dass ein Ausstieg aus dem Verband mit Dänemark so schnell wie möglich vonstatten gehen kann und dann möglicherweise auch wieder einen Schritt auf die EU zugemacht werden kann. Aber die jetzige Regierung tritt da ein bisschen auf die Bremse. Und von daher wird auch das Verhältnis zu Dänemark wieder ein bisschen entspannter, weil Dänemark durch dieses Anziehen der Erschließungsbestrebungen Grönlands so ein bisschen die Angst hatte, die Kontrolle gänzlich zu verlieren über Grönland und die Einflussnahme. Und Dänemark hat natürlich auch Interessen an den Rohstoffvorkommen und ist jetzt wieder so ein bisschen positiver gestimmt, weil die Eigenständigkeitsbestrebungen doch nicht mehr ganz so schnell laufen, sodass vielleicht sogar ein Abkommen gestartet werden kann, was Dänemark noch an der Unterstützung und auch am Gewinn der Rohstofferschließung beteiligen kann in naher Zukunft. Und das wäre eigentlich auch die Chance für eine Veränderung der EU-Investitionspolitik in Rohstoffe, weil ja Dänemark sowohl die Interessen des EU-Landes, des Investitions- und Rohstoffabbaulandes vertritt, als auch die Interessen des Ziellandes Grönland, aus dem dann die Rohstoffe abgebaut werden sollen, sodass also sowohl die ökonomischen als auch die umweltpolitischen und sozialen Hintergründe mehr berücksichtigt werden müssen. Aufgrund dessen könnte es zu einer Ausbalancierung kommen, sodass sowohl das Zielland als auch das rohstoffsuchende Land zu einem Gewinn und einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen könnte. Also dieser Fall Dänemark-Grönland im Zusammenhang mit Rohstoffen könnte sich positiv auf die gesamte weltweite Investitionspolitik der EU auswirken.
Ich habe jetzt gerade hier mal Wikipedia geöffnet und gucke mir dieses Stück Land an. Das ist ja viel ewiges Eis. Ich frage mich halt, wenn du sagst, dass Grönland seine Wirtschaft ankurbeln will, inwieweit es da überhaupt Möglichkeiten gibt, außer Rohstoffen, die jetzt wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig sein werden. Ne?
Also es gibt den Bereich des Tourismus, weil die Winter eben doch auch nicht mehr so hart sind, weil die Sommer auch doch verträglich werden und weil man immer weiter auch vorstoßen kann, weil man immer weiter auch das Land erkunden kann. Also Tourismus ist tatsächlich im Kommen auch. Landwirtschaft kann man nicht unbedingt betreiben, wird auch gemacht, wird auch versucht, ist aber eher teuer. Was sonst noch da gemacht wird, ist Schafzucht. Also es ist nicht so, dass Grönland nur ein Eisland ist. Also im Sommer ist es da auch grün teilweise. Und es gibt da auch Pflanzen und Tiere und so weiter. Es ist jetzt nicht total kalt.
Daher der Name, oder?
Ja, das heißt Grönland, aber der Name, ja, es ist nicht so ganz sicher. Also das, als damals die Erkunder dorthin kamen, fand gerade eine klimatische Wärmeperiode statt. Aber das war mehr auch vielleicht so ein Gag, so ein Werbegag, um die Leute dorthin zu locken. Und das hat auch funktioniert. Also die hatten damals da auch über lange Jahre Siedlungen. Aber dann ist es, wie gesagt, kälter geworden, die Bedingungen wurden wieder härter und dann haben sie sich wahrscheinlich vor allem auch deswegen wieder zurückgezogen nach Island oder wohin auch immer.
Wann war diese Eroberung oder Entdeckung oder wie auch immer man das nennen will?
Von den Wikingern? Das war um 1000. Jedenfalls waren sie da bis ins 15. Jahrhundert. Und danach gab es dort keine Besiedlung mehr von europäischen Einwanderern, soweit man weiß. Aufgrund der klimatischen Erkaltung damals sind dann die Eingeborenen ja auch weiter in die Küstenbereiche vorgedrungen, weil sich ja das Eis, in dem sie gelebt haben, eben auch weiter an die Küsten verbreitet hat, sodass natürlich dort Menschen waren, die dort gelebt haben, aber eben dann keine Europäer mehr. Vor 300 Jahren wurde Grönland eben Teil von Dänemark. Damals war es ja auch in der Mode, Kolonien zu nehmen und sie haben die indigene Bevölkerung verdörflicht, also vereuropäisiert und versucht, sie eben so unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das ist eben auch das Problem, also dass sie nicht leben können, wie sie damals gelebt haben, sondern dass sie so leben, wie die Dänen es wollten und wie die Dänen gelebt haben. Wahrscheinlich deswegen dann auch die ökonomische schlechte Situation momentan, weil die natürliche Lebensgrundlage zerstört wurde oder auch aufgegeben wurde und dadurch auch nicht mehr in Betracht kam. Die Techniken wurden verlernt. Es war lange Zeit einfach sehr schwierig, mit europäischen Wirtschaftsansprüchen auf Grönland zu leben. Es ging eigentlich nicht, weil man da, wie gesagt, nichts machen konnte. Wenn man dort nicht leben kann, wie man es dem Eis angemessen getan hat die ganze Zeit, das wird ja jetzt vielleicht bald anders. Aber zu welchem Preis? Der Zerstörung der Umwelt? Vielleicht.
Das ist auch noch nicht gesichert.
Also die Gefahr ist ja, wenn man dort zum Beispiel nach Öl bohrt, also erstmal ist es extrem aufwendig und man muss sehr viele finanzielle Mittel aufwenden. Die entsprechende Arbeitsbedingungen sind natürlich auch schlecht mitunter. Und wenn es dann zu einem Unfall kommen kann, dann dauert es sehr lange, bis man das Öl wieder entnehmen kann, wegen des Eises. Man kommt nur im Sommer dorthin, in wenigen Monaten. Das heißt, man kann eigentlich nichts tun. Und das Öl verdunstet auch viel langsamer im Eis. Und deswegen, also wenn es tatsächlich einmal zu einem Unfall kommt, dann ist es eigentlich aus. Dänemark ist eben ja ein EU-Land und ist 72 eingetreten in die EU. Grönland ist damals mit Dänemark in die EU eingetreten, ist dann aber 85 wieder ausgetreten. Vor allem, weil die EU zur Befischung an den grönländischen Küsten beigetragen hat, vor allem auch damals westdeutsche Flotten. Und damals ist dann eben Grönland ausgetreten, hat noch den Status eines assoziierten überseeischen Landes bzw. OCTs inne und steht in einer Zollunion mit der EU und bezieht auch tatsächlich innerhalb des Haushalts, des generellen Haushalts der EU, einiges an Geld, was einerseits innerhalb eines Fischereiabkommens an Grönland gezahlt wird, zur Stärkung der Beziehungen und Kooperation, auch hinsichtlich auf Rohstoff und Rohstofferschließung natürlich. Betont wird dabei immer, dass es nicht um Entwicklungspolitik, sondern um die verbesserten Bedingungen auf Grönland. Aber tatsächlich geht es der EU natürlich auch vor allem um die Erschließung der Rohstoffe und darum, auch in der neuen Erschließung der arktischen Regionen mitzuhalten im weltweiten Wettbewerb. Und genau darum ging es auch jetzt bei diesem Treffen, bei dieser Aussprache vor dem Europäischen Komitee für Entwicklung, in dem eben jetzt über den Vorschlag der Kommission gesprochen wurde. Es ging eigentlich dem Berichterstatter darum, zu betonen, dass vor allem auf Bildungsaspekte Rücksicht genommen werden soll und auf klimatische und umwelttechnische Besonderheiten und weniger auf Rohstoffabbau. Der Vertreter der Kommission hat auch betont, dass natürlich bildungspolitische Aspekte auch aufgenommen werden sollen, dass er aber für den Knackpunkt in der Beziehung trotzdem die Rohstoffe hält. Er meinte auch, dass man könnte da auch ansetzen mit der weiteren Finanzierung, dass die Investitionen vor allem in Richtung Bildung gehen können, wofür es auch schon ein Programm gibt. Es gibt schon ein grönländisches Bildungsprogramm, was auch mit der EU ausgearbeitet wurde oder im Rahmen eines EU-Finanzierungs- und Unterstützungsprogramms ausgearbeitet wurde. Dieses Programm läuft auch noch bis 2020. So dass man vielleicht auch da einen Ausbau irgendwie starten könnte. Also weil diese Dinge haben schon Früchte getragen. Also die Bildungspolitik geht schon in die richtige Richtung. Und da sieht der Berichterstatter eben eine Chance, auch anzusetzen.
Ich hätte jetzt gerne nochmal das Ergebnis dieser Aussprache jetzt am Donnerstag.
Ja, also Ergebnis.
Wenn es da eins gibt.
Ja, also ich denke, dass die Kommission wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Programm zur zukünftigen Beziehung Grönlands und der EU darauf geachtet werden muss, dass das Augenmerk vor allem in der Unterstützung der Entwicklungspolitik gelegt werden soll und auf die ressourcenschonende Abbauung von Rohstoffen, wenn überhaupt, dass die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Planung und dem Ausbau der entwicklungspolitischen Maßnahmen auch herangezogen werden soll und dass die grönländischen Autoritäten involviert werden sollen in den Planungsprozess und dass das Augenmerk eben nicht mehr so sehr auf die einseitige Fixierung auf den Rohstoffabbau gelegt werden soll.
Ein Interview von unserer Kollegin Maike. Der Abbau von Mineralien, Gas und Erdöl in Grönland steht also noch in den Sternen. Zudem dies enorme Risiken für Flora und Fauna bedeutet. Der Klimawandel lässt indes die EU und andere Handelspartnerinnen frohlocken. Der Seeweg zwischen Europa, Asien und Amerika rückt in greifbare Nähe. Der mehrjährige finanzielle Rahmen, also der EU-Haushalt 2014 bis 2020, wird bald abgesegnet und dann wird auch die Verteilung des Geldes bekannt gegeben. Das Spannendste daran fand unsere Gesprächspartnerin Elisabeth die sogenannte neue Investitionspolitik in Bezug auf das EU-Überseeterritorium Grönland. der Wolf ist zurück in Europa, stellt Kollege Konrad in einem Interview fest. Und zwar breitete sich der Wolf überall, wo Menschen ihn lassen, aus und siedelt dort erneut. Und über diesen alten, neuen Europäer berichtet Moritz Klose vom Naturschutzbund Deutschland im Interview.
Europas Grenzen für viele unüberwindlich und trotzdem kommen hier Einwanderer zu uns zurück oder haben sich in irgendwelchen Rückzugsgebieten gehalten. Ich lese hier gerade Steckbrief Wolf, die werden auch gesucht. Ich bin jetzt verbunden mit Moritz Klose vom NABU. Guten Tag.
Hallo.
Wir heißen ja einige Einwanderer ganz, ganz herzlich willkommen. Das sind die Wildtiere, die wieder zurückkommen, sich aber auch in einigen Regionen Europas hier versteckt oder offen halten konnten. Und trotzdem werden sie auch in Teilen Europas immer noch verfolgt, wenn auch heimlich. Über Brandenburg sind zumindest jetzt hier Wölfe nach Deutschland gekommen, schon vor einiger Zeit. Und inzwischen siedeln sie sogar im Elsass. Und woher kommen denn unsere Wölfe? Das heißt, wo gibt es denn Wölfe noch heute in Europa und wie können sie hier in Europa, in diesem industriellen Kontinent leben?
Ja, man muss erstmal sagen, bis vor 100 Jahren gab es eigentlich in ganz Europa Wölfe. Die wurden aber durch den Menschen ausgerottet. In Deutschland gab es 100 Jahre lang fast gar keine Wölfe. Aber in einigen europäischen Ländern wie Bulgarien, Italien, Rumänien haben sich so ein paar Populationen erhalten. Und auch in Russland haben sich viele Wölfe erhalten. Und die sind dann mit der Naturschutzrichtlinie, also europäischen Naturschutzrichtlinien, die sich verbessert haben und den Wolf unter einen strengen Schutz gestellt haben, haben sie es auch geschafft, tatsächlich über Polen nach Deutschland zurückzukehren. Und das ist eine absolute Erfolgsstory des Artenschutzes. Also man hört ja immer wieder, Arten sterben aus und jetzt gibt es aber seit 13 Jahren wieder den Wolf in Deutschland. Und der ist über die Neiße gekommen von Polen und mittlerweile gibt es tatsächlich 25 Rudel in Deutschland.
Jetzt Polen hat relativ viel Landfläche, auch Brandenburg ist relativ dünn besiedelt, aber die italienischen Wölfe, wie hatten sich denn die halten können? Die waren ja mehr oder weniger in Norditalien und da ist es eigentlich doch relativ industriell besiedelt und sehr viele Menschen leben dort. Wie geht es zusammen, Menschen und Wölfe?
Ja, wie geht das zusammen? Das ist eine interessante Frage. Von den Ländern, wo sich die Wölfe gehalten haben, können wir auch noch viel lernen, weil dort haben die Menschen das Miteinander mit den Wölfen gelernt. Und in Italien gibt es ja auch Bergregionen und dünn besiedelte Regionen, wo sich die Wölfe halten könnten. Und vor allen Dingen in Rumänien haben sich die Menschen den Konflikten, die sie mit den Wölfen vielleicht hatten, also hier geht es besonders um Herdenschutz, also dass Schafe beispielsweise von Wölfen gerissen werden, aber die Menschen haben sich mit dem Wolf etabliert, die haben sich Herdenschutzhunde anerzogen und haben so gelernt, mit den Wölfen zu leben. Und dadurch konnte der Wolf dort überleben.
Wie sind da die Regierung dazu eingestellt, beziehungsweise gibt es, wenn mal so ein Wolf sich an einem Schaf vergreift und seinen Hunger stillt, gibt es da Kompensationszahlungen oder hat man einfach gesagt, Leute, damit müsst ihr klarkommen, ihr kriegt Herdenschutzhunde, beziehungsweise zieht euch Herdenschutzhunde an und macht es mal selber?
Das ist in Deutschland recht vorbildlich. Also jedes Bundesland, in dem es bisher Wölfe gibt, hat einen Managementplan entwickelt und in diesem Managementplan ist das ganz genau geregelt. Also es gibt Präventionsmaßnahmen für die Nutztierhalter. Da werden Herdenschutzhunde gefördert und auch Herdenschutzzäune. Und dann gibt es auch Kompensationsleistungen. Das heißt, wenn die Herde ordentlich geschützt war und ein Wolf schafft es doch mal über den Zaun zu springen und Tiere zu reißen, dann wird der Schaden auch kompensiert. Da sehen wir natürlich auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Es gibt noch lange nicht in allen deutschen Bundesländern einen Managementplan. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht und wir gehen davon aus, wird es eigentlich in allen großen Flächenbundesländern irgendwann Wölfe geben. Und es ist natürlich wichtig, hier frühzeitig so einen Managementplan zu entwickeln.
Jetzt sind die Wölfe natürlich schon im Ausland gewesen, sprich im europäischen Ausland. Wie haben die das denn geregelt, um die Bevölkerung hier finanziell zu beruhigen?
Ja, auch da gibt es in einigen Ländern diese Kompensations- und Präventionsregelungen. Allerdings, sag ich mal, nicht so gut wie in Deutschland. Also beispielsweise in Rumänien, in der Slowakei sind diese diese Regelung nicht so einfach. Und dadurch hat der Wolf natürlich auch ein bisschen Akzeptanzprobleme, wenn es diese Präventions- und Kompensationsleistungen nicht gibt. Und aber durch die Geschichte dieser Länder, dadurch, dass sie gelernt haben, mit den Wölfen zu leben, haben sich die Herdenschutz, die Nutztierhalter auch selbst einfach Engagement genommen und gesagt, okay, wir schützen jetzt unsere Herden und machen das. Das war einfach eine Notwendigkeit, die auch eingesehen wurde von den Nutztierhaltern.
Geschichte ist gut. Wir kennen alle die Geschichte vom Rotkäppchen und dem bösen, bösen Wolf. Ich nehme an, das ist europäisches Allgemeingut. Wie ist denn da Wolf sozusagen angesehen in der Literatur, beziehungsweise was hat sich da gewandelt im Ansehen des Wolfes?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil dieses, wir nennen es manchmal Rotkäppchen-Trauma, das hat eine ganz lange Geschichte. Also früher war es so, dass Menschen und Wölfe zusammengelebt haben, auch in Deutschland, aber irgendwann wurden die Wälder leer geschossen von den Menschen, es gab kein Wild mehr und somit gab es auch für den Wolf nichts mehr zu essen. Daraufhin haben die Menschen angefangen, Haustiere, Nutztiere zu halten. Ja, und dann musste der Wolf natürlich auch was essen und dann hat er sich mal ein Schaf geholt und das hat natürlich dann schon die Existenz der Menschen bedroht und da sehen wir, kommt so diese Urangst her, die sich halt auch in der Literatur gefestigt hat und bis heute gehalten hat. Und deswegen sagt der Nabu ja auch, Rotkäppchen lügt, Fakten statt Märchen und wir wollen aufklären für ein realistischeres Bild des Wolfes, denn heute gefährdet er keine Existenzen mehr und man muss auch als Waldspaziergänger, als Pilzesammler überhaupt keine Angst haben, auch nicht, wenn man ein rotes Käppchen aufhat, dass man jetzt vom Wolf gefressen wird.
Wir haben jetzt vorhin die ganze Zeit auch über Bulgarien geredet, Rumänien etc. Da gibt es ja zum Teil Hunderudel in den Städten, die jetzt den Menschen gefährlich werden können. Jetzt habe ich hier vor kurzem mal im Fernsehen gehört, dass man mal Wölfen Sendern umgelegt hat und entdeckt hat, dass sie auch zum Teil in die Städte reingehen, ganz wunderbarerweise beziehungsweise seltsamerweise. Stimmt das?
Das stimmt und wir sagen auch, der Wolf braucht gar keine Wildnis. Der Wolf kommt gut mit der Kulturlandschaft in Deutschland, in Europa zurecht und wir sehen den Wolf eigentlich als Nachbarn an, mit dem wir uns etablieren müssen. Und natürlich, der Wolf ist ein sehr scheuer, vorsichtiger Beutegreifer, aber nachts geht er unter anderem durch die Städte. Und weil das einfach auf seinen Wanderrouten liegt. Wölfe können ja pro Nacht 40, 50, 60 Kilometer wandern. Und wenn da eine Stadt dazwischen liegt und die Menschen gerade schlafen, dann lässt sich der Wolf auch davon nicht stören.
Trotzdem, ich meine, der Wolf lässt sich davon nicht stören, aber die Menschen zum Teil schon. Es gibt ja auch den Steckbrief Wolf und es gibt immer noch Jäger, die immer ganz schnell einen Hund mit einem Wolf verwechseln und dann zur Flinte greifen. Wo ist denn der große Unterschied? Ich meine, in rumänischen Städten werden Menschen zum Teil offen von wilden Hunden angegriffen. Wo ist denn der Unterschied dazwischen Wolf und Hund? Kann man die überhaupt unterscheiden oder kann man das überhaupt abgrenzen?
Da gibt es schon Unterschiede. Hunde sind ja stammen natürlich vom Wolf ab und der Wolf ist der Urgroßvater aller Haushunde. Aber Hunde sind meistens, auch in Deutschland gibt es wildernde Hunde, aber sie sind mehr an den Menschen gewöhnt und wurden domestiziert, also wurden zu Hause gehalten und haben sich an den Menschen gewöhnt und sind dadurch auch mehr auf menschliche Nahrung beispielsweise spezialisiert und gehen dann auch mal mehr in die Städte. Man muss natürlich sagen, es gibt auch Wölfe beispielsweise vor den Toren Roms in Italien, die leben dort auch auf den Müllkippen. Also auch Wölfe sind Opportunisten und passen sich gut an vorhandene Strukturen an. Aber hier in Deutschland sind die Wilddichten so hoch, dass die Wölfe gar nicht in die Städte kommen müssen, um dort sich Nahrung zu suchen eigentlich. Ne? Wir haben historisch hohe Rehbestände, Rehwildbestände und den Wölfen geht es draußen in den Wäldern, aber auch in unserer Kulturlandschaft, wo es auch sehr viele Rehe und Hirsche gibt, sehr gut.
Das heißt, Wölfe sind in Europa willkommen und sie haben zumindest hier genügend zu beißen und brauchen den Menschen nicht zu beißen. Moritz, ich danke dir mal für diese Hinweise zum Thema Wolf, zum Thema neuer Altbürger hier in Europa.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.